ich kann mir es nochmal durch den Kopf gehen, da mit deiner Simulation von der Gerichtsverhandlung. Mhm. Also ich finde, das wäre eigentlich das Element, um wirklich einmal tiefer zu gehen. Und wir haben ja auch die Idee gehabt, die Haftsituation zu simulieren.
Ja, eines von unseren ADHS-treibenden Projekten, genau. Mhm.
Also ich glaube, die Idee, wenn es dann vielleicht mal ein bisschen Luft gibt, müssen wir das unbedingt nochmal in Angriff nehmen.
Ja, ich denke wirklich auch, eine Simulation führt tatsächlich dazu, dass man sich fühlt wie echt.
Ja,
das ist ja bewiesen und da kann man wirklich davon profitieren. Ich habe es jetzt eben auch gemerkt in dem Moodcourt, den man gemacht hat, selbst ich als Richter.
Du hast ganz andere Lerneffekte, als wenn du einfach aus einem Buch ziehst.
Absolut, ja. Wie klappt der Fünfe-Club, den wir jetzt wieder in Angriff nehmen?
Ja, frage ich eigentlich dich.
Ja.
Ich denke, wichtig ist einfach, dass der Schlaf nicht leidet.
Ja, das passiert ja automatisch. Man ist einfach müder. Ich probiere es jetzt wieder. Jetzt wird es wieder heller. Ich hatte schon keinen Aussetzer gehabt, aber jetzt gehen wir wieder rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen mit Schlaf auseinandergesetzt. Ein geschätzter Anwaltskollege von uns ja auch.
Mhm. Der Selbstoptimierer,
ja. Der Selbstoptimierer. Er hat sich ja jetzt sogar so einen Ring gekauft, wo er sich tracken kann und seine Schlafphase misst.
Genau, jeden Tag Frühsport hat der Kast gelesen, der Ernährungskompass. Er ist
voll dran.
Voll dran, ja.
Und man muss es schon sehen, Schlaf funktioniert linear. Also du hast die verschiedenen Schlafphasen nacheinander und die REM-Phase hast du am Schluss. Und wenn du jetzt zu wenig schlafst, dann leidet vor allem die REM-Phase darunter. Und die REM-Phase ist wichtig, wenn du zum Beispiel etwas gelernt hast, um das zu verarbeiten. Das ist die Phase, wo du wild träumst.
Mhm.
Oder es ist auch wichtig für die emotionale Erholung.
Mhm.
Und darum ist denn das gerade so schlimm, wenn du zu wenig schlafst, weil du wirklich an der REM-Phase sparst. Anführungs- Schlusszeichen.
Okay, ja. Sehr spannend. Du musst schon mal mit jemand anderem als mir darüber reden. Ich habe keine Ahnung. Aber unser Selbstoptimierer-Kollege hat ja über unseren Podcast oder beziehungsweise über uns zwei zu dem Fünfe-Club gefunden. Und er hat mich letztens angeschrieben und gesagt, du hast du das Buch von dem Amial gelesen über den Fünfe-Club? Und ich, nein. Und er hat gesagt, das ist ein totaler Scheissdreck. Das ist ein völliger Blödsinn. Du hast dich aber auch nicht gelesen, oder?
Nein.
Also wir haben dort eben ein bisschen die falsche Richtung.
Vielleicht ist der Fünfe-Club einfach der falsche Begriff für uns. Wir sind einfach früh aufgestanden und haben Zeit für uns wählen.
Genau.
Und nicht anderes.
Genau, statt am Abend bis um halb 10
oder
halb
11 arbeiten. Der Ami-Anwalt, der hat das völlig in die Optimierung von seiner Arbeit integriert. Ich glaube, so 20 Minuten Yoga, 20 Minuten Sport, 20 Minuten Tagebuch und dann fit sein zum Loslegen im Tag.
Ist natürlich auch immer noch leistungsorientiert und leistungstrieben.
Oder? Wir oder er?
Ja, die Grundidee dort ist, oder? Man tut ganz früh am Morgen,
quasi alles abhaken, was man für sich will.
Es hat auch so es gibt ja viele, die eben schon fünf ins Fitness gehen. Und das ist so wie auch eine Leistungstugend, oder? Dass man das halt noch voran setzt. Eigentlich sollte es etwas anderes sein.
Ja, wobei ich habe ja das dann auch ein bisschen erlebt, dass du dann halt schon anfängst, die Zeit am Anfang geniesst es auch, weil sie für dich ist. Und irgendwie, wenn du dann eben zu viel Stress hast, dann fängst du eben schon an daran knabbern. Und ich bin jetzt bewusst wieder zurück.
Ja, das darf nicht sein, genau.
Ja, das ist jetzt einfach absolut geschützt.
Ja.
Gut, also, ich habe noch das Präplik von der Staatsanwaltschaft gelesen.
Am Morgen um 5 Uhr?
Nein, gestern Abend. Sie machen es saugut. Sie haben, zuerst machen sie Äußerungen zu den allgemeinen Verteidigungsstrategien.
Mhm.
Und ich habe mal mit der Nina kurz einen Podcast gemacht. Aber jetzt habe ich das Plädoyer noch nicht gekannt. Und nachher kommen sie zu den einzelnen Einreden von den einzelnen Sachverhalten, die sie geklagt haben. Also zum Beispiel die Rede zu der Investnet oder so, gehen systematisch durch. Jetzt möchte ich dir kurz sagen, was einleitend gesagt haben.
Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja.
Zu der Verteidigungsstrategie. Also, sie sagen, die Verteidigung hat materiell nichts Neues gebracht. Man hat eigentlich alles schon aus den Einvernahmen und aus den Beweisanträgen gewusst, was schlussendlich am Schluss kommt.
Mhm.
Wir haben ja dann beim Stocker-Interview der NZZ auch mal noch überlegt, ob allenfalls das der Staatsanwaltschaft Hinweis gegeben hat, das Stocker-Interview der NZZ am Sonntag, wo sie antizipieren können, wo die Verteidigungsstrategie angeht.
Mhm.
Das ist also auch nicht so.
Dem war nicht so, ja.
Genau. Gut, dann zu den allgemeinen Verteidigungsstrategien. Sie sagen, bei den Vorbringern der Verteidigung hat es sich oftmals um reine Stimmungsmache gehandelt. Gewisse Argumente sind weder für die Beurteilung von Beweismitteln noch für die rechtliche Würdigung von Belang gewesen. Also zum Beispiel ein Beispiel war, die Anklägerin hat unglaublich grossen Eifer an den Tag gelegt, Beweismittel zu eruieren.
Mhm. Ja, muss ich nicht kommentieren. Das finde ich jetzt noch nicht. Das haut mir jetzt noch nicht
Aber hast du
haut mir jetzt noch nicht aus dem Stuhl, das Argument von der Staatsanwaltschaft.
Ja, ja, ja. Aber hast du jetzt da die Plädoyer von der Verteidigung als Stimmungsmache empfunden? Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass man Beweismittel nicht kennt.
Nein, ehrlich gesagt nicht gross.
Eben, also so krass ist jetzt das nicht.
Also so polemisch habe ich jetzt das gar nicht gefunden. Ne?
Und ich glaube, der Lorenz hat es ja eigentlich einfach gute Mechanismen gezeigt, wie auch die Staatsanwaltschaft in der Beurteilungsentwicklung durchgemacht hat und wie dann eben ein später Bundesgerichtsentscheid ersten Schlüssel gebildet hat für die Anklage.
Ja, eben, wie gesagt, ich habe es noch nicht versucht. Mach mal weiter.
Ja. Ja. Dann ein weiteres Argument sei Schattenboxen. Das besteht darin, dass man der Gegenseite, also dem Ankläger, Positionen unterstellt, die der gar nie eingenommen hätte oder längst preisgegeben hätte. Und dann bekämpfen wir etwas, das ja die Staatsanwaltschaft gar nicht mehr vertrete. Also da ging es mehr darum, Verwirrung zu stiften.
Das ist vielleicht gerade das mit dem Lorenz, oder? Das Argument, das kann ja gerade in die Richtung gehen. Also Positionen, die sie längstens aufgegeben haben, dass man auf denen umreite. Aber das ist natürlich ein klarer Schwachpunkt von der Staatsanwaltschaft, oder? Also dort hätte ich schon erwartet, dass da mehr dazu würde sagen.
Nein, die sagen 52 Seiten.
Ah, Entschuldigung, so okay. Ja. Gut, ja. Das hält mich immer noch nicht vom Socken, hält mich immer noch nicht vom Hocker.
Nein, aber generell, was mich vom Hocker hält, ist mehr so, dass man rangeht und das Gesamte ein bisschen mit 3 Schritten zurück analysiert. Und man sagt, okay, was machen eigentlich die Verteidigungen an sich? Oder was macht die Staatsanwaltschaft an sich? Und das ein bisschen auf eine höhere Ebene zieht und das in einem Rahmen von einem Vorwort versucht aufzuschlüsseln. Mhm. Ist ja eigentlich als rhetorisches Element.
Ja, das alles zu relativieren, die haben jetzt ein bisschen gewaffelt und ein bisschen gemotzt, aber hey, chillen zu Gericht, das ist im Fall
easy.
Ganz einfach, ganz easy.
Was ich jetzt beim Lesen von Plädoyer wie gefunden habe, sie hätten mehr Beispiele müssen bringen. Und in der NZZ ist das auch kurz zitiert gewesen, aber ohne Beispiel. Und ich habe jetzt eigentlich gedacht, im eigentlichen Plädoyer hat es dann da mehrere Beispiele, dass du gerade weißt, aha.
Hat es auch mehr Effekt.
Gut, dann dritte Strategie von der Verteidigung sei eine Vereinzelungsstrategie. Also man reise ein Beweismittel aus dem Zusammenhang und erklärt, warum das entlastend sei oder zu entlastend zu verstehen sei.
Das kleine Einmaleins von der Strafverteidigung zitiert es da.
Ja, oder auch von der Staatsanwaltschaft. Ich meine, Interpretation von einem Beweismittel, das ist ja immer auch eine Frage von der Sichtweise.
Wobei der Vorwurf ist ja auch die Staatsanwaltschaft gerichtet gewesen, dass sie da aus vielen, dass sie da ganz viele verschiedene E-Mail-Nachrichten von allen Seiten und Ecken zusammenziehen und dort versuchen, daraus ein Beweisfundament, sondern ein Beweismosaik zu gestalten. Also der Vorwurf ist ja auch an die Staatsanwaltschaft herangetragen worden, wo sie jetzt die Verteidigungen vorwerfen.
Es ist alles zurückgegeben, ja. Ich habe irgendwo gelesen, jeder Hammer sucht Nägel. Also, wenn du die Sichtweise hast, sie haben sich strafbar gemacht, dann nimmst du alle Elemente, die für die Strafbarkeit reden. Wenn du den Hammer hast, er ist unschuldig, dann suchst du die Elemente zusammen.
Ja, selbstverständlich. Wie machst es du? Also, ich mache grundsätzlich schon so, ich meine, Sachen, die gegen den Klienten sprechen, tue ich nicht besonders prominent diskutieren. Oft lasse ich gewisse Sachen weg. Aber ich denke, wenn ein Beweismittel dermaßen belastend ist, dass es zu einem rosa Elefant wird
im Raum, dann
musst du es proaktiv behandeln und bekämpfen.
Fall. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Das erlebst du noch öfter, dass die Gegenseite ein seelenlang 50-seitiges Plädoyer vorliest, aber das Zentrale eben der rosa-rote Elefant umschifft und dann ist die 50 Seiten, da hast du dich sparen
können. Genau, ja.
Also, weitere Argument ist Aktenverträge. Das sei dann ein Verzweiflungstab von der Verteidigung. Das käme zur Anwendung, wenn selbst die Vereinzelungsstrategie nicht mehr helfe. Und die Staatsanwaltschaft sagt, die Strategie erscheine, wenn man Aktenkenntnis hätte, als harmlos. Aber es könnte ja dann gleich sein, dass Verwirrung stiftet. Und ich glaube, da ist ein grosser Punkt, dass eben Gericht oder viele Mitglieder von der Gerichtskörper nie auf Seite Verteidigung und oder Staatsanwaltschaft geschaffen haben und darum gar nicht recht wissen, wie so eine Untersuchung läuft. Und dass, wenn du nur die trockenen Akten studierst, kannst du das so schwer wirklich, wirklich richtig lesen.
Sag nochmal das Letzte, wie haben Sie das gesagt?
Also, ja, Aktenverträge.
Nein, ganz am Schluss, das sei einfach, aber kann Verwirrung stiften.
Genau, es sei harmlos, aber es können trotzdem Verwirrung stiften.
Ja, das ist natürlich vielleicht auch ein psychologischer Trick, oder? Als Gericht und sagen, hey, Bei euch stiftet es aber keine Verwirrung. Weil wir wissen, dass ihr die Akten gut kennt. Mhm. Wir sind im gleichen Boot. Ja, 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 wir haben die Aktenkenntnis. Und darum ist es auch für das Gericht harmlos.
Aber hast du das nicht einmal auch, wenn du spät, selbst, sagen wir es, selbst nach Anklagehebung erst in den Fall reinkommst und du hast ja dann quasi die gleiche Position wie das Gericht, nämlich einen reinen Aktenprozess und du hast einfach mal eine ganz höhere Beige Akten, die du liest. Ich finde es in so Fällen unglaublich schwierig, den Fall richtig zu schmücken, richtig zu spüren.
Ja, also mir geht das oft so, dass ich dann im Rahmen von der Vorbereitung von einem Plädoyer noch auf Sachen stosse, wo ich vorher so den Aspekt noch nicht gesehen habe. Und da kann man sich fragen, oder dann kann man sich selber vorwerfen, dass man es früher gesehen oder und früher bringen. Das ist zum Glück noch selten passiert, dass ich muss sagen, okay, das ist jetzt ein Beweis an Drogen, den ich viel früher hätte bringen aus dem und dem Aspekt. Aber mit der Zuspitzung richtige Gerichtsverhandlung, das ist vielleicht auch ein bisschen eine logische oder übliche Dynamik, verdichtet sich auch einmal Konzentration auf den Fall. Und man hat natürlich dann auch endlich Kapazitäten neben diesen 30, 40 oder 50 parallelen Fällen, um sich exklusiv auf einen Fall konzentrieren können.
Ja, das ist der eine Aspekt. Aber ich meine mehr den Aspekt, wenn ich bei der Untersuchung gar nicht dabei bin.
Mhm.
Du spürst einfach den Fall nicht gleich. Du durchdringst ihn nicht in der gleichen Tiefe.
Ja, einerseits könntest du das sagen, andererseits hast du auch einen ganz anderen Blick. Und der Blick kann auch wertvoll sein, wenn du vorher nie im Fall gewesen bist. Kann es sein, dass du dich etwas verändert hast und dass du gewusst, dass du blinde Flecken hast, geschädigt durch das Vorverfahren. Kann auch sein, dass du es nachher vielleicht siehst.
Ja. Aber ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt Staatsanwaltschaftsmodell mit einer ganz starken Position und Gericht kommen bei 5% der Fälle noch am Schluss und können da quasi aufgrund von der Akten bildet sich ein Bild und hören kurz die beschuldigte Person und fällen dann ein Urteil. Ich glaube, viel gescheiter gewesen wäre das Modell, wo vor dem Gericht Beweismittel reproduziert werden. Weißt gar nicht die lange Strafuntersuchung, sondern relativ zackig, wie in Deutschland, wird die Anklage erhoben und dann wird geleitet vom Gericht Beweis abgenommen in einem Zwei-Parteien-Verfahren. Ich glaube, da wäre das Gericht viel mehr involviert, wie das Ganze zustande gekommen ist.
Mhm. Oder beziehungsweise einfach, dass man halt wirklich sagt, hey, nachdem ein Verfahren eröffnet worden ist, muss es innerhalb von 3, 6 oder 9 Monaten am Gericht sein.
Mhm.
Punkt. Und damit hat das Gericht automatisch mehr Obliegenheiten und mehr Verpflichtungen Beweis
abzunehmen. Ja, und eben einen Zeugen 2 Jahre später abzunehmen, sind wir uns einig, oder? Ist ein Witz. Mhm. Also man müsste wirklich relativ zeitnah.
Aber einzelne Kantone machen es ja gerade beim Strafbefehlsverfahren eigentlich noch recht gut. Da hauen sie einen Strafbefehl raus, ohne irgendwie eine Konfrontation, selbst bei so ein bisschen Halbwegsgeständnis, das ist hingegen wieder das Problem, wenn man nicht vertreten ist. Aber nachher, wenn man Einsprache macht, das kümmert sich gar nicht, sie überweisen es gerade das Gericht. Und das Gericht in einer Selbstverständlichkeit nimmt dann einfach halt Beweispartei öffentlich ab. Das geht so natürlich viel schneller. Das ist ja nur ganz kurz auf dem Tisch vom Staatsanwalt. Und was beim Strafverfahren könntest du machen, das könntest du ja gerade bei der Anklage machen. Ohne dass je konfrontiert wurde, ist einfach zack über. Wenn man das Gefühl hat, aufgrund von der polizeilichen, nicht parteiöffentlichen Befragungen, sagt der Fall für mich klar, sagen du, pro Duriore, haust du es über, und dann ist das Gericht eigentlich, dann können das Gericht zurückweisen, wenn sie faul sind, oder? Wenn sie es aber cool finden, könnten sie den Beweis selber abnehmen. Also eigentlich könnte die Staatsanwaltschaft das auch ein bisschen provozieren, indem es absichtlich nicht alle Beweise
abnehmen. In Zürich ist es ja schon so, dass die Staatsanwaltschaft eine riesen Aufregung hat und wirklich fahnenfertig das Zeug übergibt.
Genau. Ja.
Aber eigentlich ist es ja anders angedenkt aufgrund von der StPO.
Oder könnte, zumindest wäre die andere Variante mit unserer Systematik durchaus möglich. Genau.
Gut, dann eine weitere Liste, die der Verteidigung unterstellt wird, das ist der lügende Zeuge. Also der Staatsanwalt sagt, es sei erstaunlich, wie viele Zeugen nicht sollen die Wahrheit gesagt haben in den verschiedenen Sachverhaltskomplexen.
Okay, ja.
Gut, ich meine, es muss ja nicht unbedingt eine Lüge sein, sondern es kann auch eine falsche Erinnerung.
Genau.
Und ich glaube, der zuverlässige Zeuge ist noch empirische Untersuchungen erinnert die Ausnahme und nicht die Regel.
Genau, Stichwort Gorilla-Kostüm an einem Basketballspiel.
Das ist super. Vor dem Hintergrund diskutieren jetzt dann die einzelnen Sachverhaltskomplexe. Und ich habe es schon mal in einem Podcast gesagt, sie schliessen dann so mit der Quintessenz, es sei eigentlich im Kern sei es ein einfacher Fall. Er sei zwar eingebettet in komplexe wirtschaftliche Strukturen Und die Verteidigung hat jetzt auch mit viel Aufwand versucht, die Sache möglichst kompliziert zu machen. Aber man soll sich von dem nicht täuschen lassen. Letztlich sei es darum, dass namentlich Stocker und Vinzenz bei Verhandlungen auf beiden Seiten vom Verhandlungstisch gesessen seien. Dabei haben sie die Interessen der Privatklägerinnen, also von den Firmen, die angestellt sind oder sogar Inhaber gewesen sind. Denen sei jetzt aus als Organen, Beauftragte oder Arbeitnehmer zu bedingungsloser Treue schuldig gewesen. Ihnen sei aber wichtiger gewesen, dass sie dann selber aus diesen Deals Millionenbeiträge hätten können einsacken.
Tut, oder habe ich das richtig verstanden? Die bedingungslose Treue bringt eben auch mit sich, dass man hätte müssen die Gewinne abgeben, abliefern.
Oder zumindest offenlegen, dass man eben auf mit dem Interessenkonflikt erstens einmal am Tisch sitzt.
Mhm. Ja, also ich denke, nein, das finde ich also schon, der Interessenskonflikt selber ist noch nicht strafbar.
Nein, wahrscheinlich
nicht. Das ist aber die Staatsanwaltschaftssicht, oder?
Das wäre nur erst bei börsenkotierten Unternehmungen.
Okay, da weißt du mehr als ich.
Ja, vielleicht auch nicht, ja.
Aber der Interessenskonflikt an und für sich ist ja nicht strafrechtlich relevant, sondern aus einem Interessenkonflikt oder aus einer strengen Interessenswahrung daraus herausgehende Herausgabepflicht, oder? Von einem allfälligen Gewinn. So habe ich es bisher verstanden. Das ist der Schaden und das ist der Vorwurf. Also
es wäre sich heimlich, Heimlichkeit ist ein Element, auf Kosten vom Arbeitgeber, wo man Treue schuldet, sich bereichert, das sei strafbar.
Genau.
Und das gelte für das Personal an der Kasse vom Denner, Migros oder Coop und das gelte natürlich auch für Topmanager.
Ja, und das hat natürlich auch etwas für sich.